Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Herzlich willkommen. In unserer Sendung heute fragen wir uns, wie die Berliner Taz recherchiert hat, wo der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern so seine Waffen kauft. Schmunzeln mit der Bundesregierung über zukünftige Opas, die vom Krieg erzählen, und hören Radio im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Das alles und noch viel mehr in knapp 25 Minuten Medias Res. Hat der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier, einem Mann eine Waffe abgekauft, der Verbindungen in rechtsradikale Kreise hat? Dieser Frage ging die kleine Berliner Taz, die Tageszeitung, nach. Und zwar mehr als 9 Monate lang. Inzwischen wissen wir, ja, der Innenminister dieses Bundeslandes hat sich eine Waffe bei mutmaßlichen Rechtsradikalen besorgt, was er im Übrigen als seine Privatsache betrachtet. Christina Schmidt ist Reporterin im Rechercheressort der Taz und hat es sich der Angelegenheit angenommen. Ich habe sie kurz vor dieser Sendung gefragt, wie sie auf das Thema gekommen ist.
Das war ein Gerücht, was wir gehört hatten. Wir sind seit ungefähr 3 Jahren an der sogenannten Nordkreuz-Causa dran, also einer Preppergruppe, in der Rechtsextreme sich auf einen Tag X vorbereiten, und manchen von denen wird eben auch vorgeworfen, dass sie Terrorattentate geplant haben sollen. Und mit dieser Sache haben wir uns beschäftigt und haben in dem Zuge festgestellt, dass das Innenministerium sehr wenig tut, um seinerseits Licht ins Dunkel zu bringen. Was wir aber durchaus als deren Aufgabe gesehen haben, weil diese Preppergruppe Verbindung in die Polizei hat und in andere Sicherheitsbehörden. Und im Laufe dieser Recherche haben wir eben immer wieder gehört, dass es da dieses Gerücht gibt. Aber Journalisten verbreiten keine Gerüchte, sondern müssen recherchieren.
Wie haben Sie das dann recherchiert?
Wir haben erst versucht, Belege dafür zu finden von Leuten vom Schießstand oder die aus anderen Gründen etwas dazu wissen könnten. Und als wir dort dann nicht weiterkamen, haben wir etwas ganz Einfaches gemacht. Wir haben eine Anfrage an das Innenministerium gestellt, an die Pressestelle, und haben eben gefragt, hat Lorenz Kaffier diese Waffe oder eine Waffe bei diesem Händler gekauft? Und dann kam keine Antwort.
Das heißt, Sie wussten schon, dass er ein Waffennarr ist? Oder wie kommt man dazu, bei welchem Schießstand nachzufragen?
Wir wussten, dass Herr Kaffier Jäger sein soll. Er ist auch im Reservistenverband aktiv gewesen. Insofern, so im ländlichen Raum, ist es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass jemand in seiner Freizeit Schütze ist auf die eine oder andere Art. Deswegen hielten wir dieses Gerücht auch schnell für plausibel, dass es irgendwie sein kann. Und das Problem ist ja auch nicht, ob er jetzt eine Waffe hat oder nicht. Die ist ja legal erworben gewesen, sondern es ist ja die Frage, wie geht er damit um, wenn er irgendwann feststellt, dass die Person, bei der er eine Waffe gekauft hat, eben Verbindung zu dieser rechten Gruppe hat und nicht nur irgendwie die kennt, sondern dort eben auch mal Mitglied war.
Sie haben eben erzählt, das Innenministerium hat nicht geantwortet. Wie ging es dann weiter?
Wir haben nochmal nachgefragt. Also erst hat das Innenministerium uns mit anderen Informationen geantwortet, die wir überhaupt nicht wissen wollten. Auf unsere Nachfrage kam dann irgendwann gar nichts mehr. Monate später haben wir das dann wieder aufgenommen, weil wir in einer anderen Sache ohnehin nochmal eine neue Frage stellen mussten, die auch nicht richtig beantwortet wurde. Also das ist so eine Erfahrung, die wir mit der dortigen Pressestelle gemacht haben, dass man Informationen sehr verzögert bekommt, entweder nur die Hälfte davon, andere Sachen, die man gar nicht wissen wollte. Aber ganz selten kommt man schnell auf den Punkt, wo wir Journalistinnen und Journalisten hinwollen, nämlich einfach eine Antwort bekommen, mit der wir dann irgendwie umgehen können, um in der Öffentlichkeit etwas zu besprechen, um eine Recherche zu komplettieren. Dabei sind wir ja gar nicht irgendwie Bösewichte, die immer nur jemanden in der Öffentlichkeit in etwas reinreiten wollen oder sowas, sondern wir möchten essentielle Fragen klären.
Nun könnte ich mir vorstellen, dass ein anderes Medium oder vielleicht auch andere Journalisten dann auch gern aufgeben, oder das heißt gern aufgeben, die kommen eben nicht weiter und sagen sich, irgendwann lohnt sich das nicht. Wie kam es dann dazu, dass Lorenz Kaffier dann doch zugegeben hat, diese Waffe gekauft zu haben?
Das war ein totaler Zufall. Also manchmal verbeißt man sich ja in so Sachen, wo man denkt, ich will jetzt aber einfach eine Antwort haben. Also wir bewegen uns in einer Netzwerkfrage, wo wir Journalistinnen uns damit abfinden müssen, dass wir keine Antworten kriegen werden. Aber diese eine Sache dachten wir, der Innenminister muss uns doch darauf antworten. Und dann hat es sich ergeben, dass er eine Pressekonferenz gegeben hat, wo er den Verfassungsschutzbericht vorgestellt hat. Also genau diese Frage, welche Extremisten haben wir hier im Land? Also bin ich dorthin gefahren und habe ihm dann dort öffentlich diese Frage gestellt, und tatsächlich hat es etwas geändert, ob wir E-Mails schreiben, Anrufe machen in der Pressestelle oder ob wir eben an einem Ort, wo ja auch die ganzen Regionaljournalisten waren und Kameras liefen, diese Frage nochmal laut und öffentlich stellen.
Nun sind Sie ja nicht die einzigen Journalisten in Mecklenburg-Vorpommern. Gibt es andere Medien, die da auch mitrecherchieren? Die Hintergrundfrage ist ja, gibt es ein rechtsextremes Netzwerk, das Nordkreuz-Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern?
Also wir sind ja noch nicht mal in Mecklenburg-Vorpommern ansässig, sondern wir sitzen ja als Redaktion in Berlin und wir haben eben über die vergangenen 3 Jahre dann sehr, sehr viel Zeit in Mecklenburg-Vorpommern vor Ort verbracht, um dort eben mit Leuten zu reden, auch weil viele Behörden oder Ministerien uns keine Antworten geben wollten. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es wahnsinnig mühselig ist, dort etwas zusammenzutragen. Und das macht es natürlich für Lokalzeitungen oder Regionaljournalisten wahnsinnig schwierig, weil die Zeit nicht haben. Also dieses Privileg, in einem Ressort zu sitzen, wo Ressourcen dafür da sind, um sich in Fragen zu vertiefen und viel nachzudenken, viel nachzufragen, das haben ja die meisten nicht, die Zeitungsseiten füllen müssen. Insofern ist es vollkommen klar, wenn dann ein Innenministerium oder eine Pressestelle regelmäßig abblocken oder nur die Hälfte antworten, dass auf der anderen Seite dann Leute auch einfach aufgeben müssen.
Mhm. Nun ist aber ja die Aussage von Lorenz Café, dass er eben diese Waffe bei diesem Menschen, den Sie vermutet haben, auch gekauft hat, ja doch ein Politikum. Haben Sie den Eindruck, dass diese Geschichte nun auch von anderen Medien weitergedreht wird?
Ja, es ist jetzt zum ersten Mal, würde ich sagen, ein Moment, in dem wirklich sehr breit im Bundesland, aber auch darüber hinaus gesprochen wird. Also Herr Café hatte ja erst den bemerkenswerten Satz gesagt, dass es eine Privatsache sei und dann am nächsten Tag in einem Spiegel-Interview interessanterweise, also nicht mit Regionalmedien oder den Leuten vor Ort gesprochen hat. Hat er ja zugegeben, dass er diese Waffe gekauft hat und die Sache irgendwie unterschätzt hätte. Und das ist natürlich wiederum eine bemerkenswerte Aussage, dass ein Innenminister sagt, einen Zusammenhang mit einer Terrorgruppe, mit einer mutmaßlichen Terrorgruppe unterschätzt zu haben. Insofern begrüßen wir das natürlich aus journalistischer Sicht sehr, dass andere jetzt darüber sprechen und Fragen dazu stellen und das nicht einfach so hinnehmen, dass er jetzt eben einmal im Spiegel sich Fragen gestellt hat.
Und das sagte Christina Schmidt von der Berliner Taz. Nun zu etwas ganz anderem. Zu diesem älteren Herrn nämlich, dessen Geschichte Sie vielleicht übers Wochenende irgendwo in diesem Internet gesehen haben. Ein älterer Herr, der vom Schreckenswinter 2020 erzählt. Damals, als die zweite Welle kam und er Student in Chemnitz war, 22 Jahre alt.
22. Diesem Alter will man doch feiern. Studieren, jemanden kennenlernen als sowas oder mit Freunden eintrinken gehen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir all unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten nichts.
Ein Ausschnitt aus der Videokampagne der Bundesregierung. Besondere Helden. Die junge Leute dazu aufrufen soll, doch bitte einfach zu Hause zu bleiben. Wegen Covid-19 und so, Sie wissen schon. Doch das gefällt nicht jedem. Und damit sind nicht die sogenannten Corona-Leugner gemeint. Mein Kollege Christoph Sterz fragt sich anlässlich dieses Internet-Bashings jedenfalls, ob wir Medien und anderen Leute nicht derzeit wichtigere Sorgen haben sollten.
Wenn ich Ihnen zu Beginn kurz einen Tipp geben darf, falls Sie diese besonderen Heldenvideos von der Bundesregierung noch nicht kennen, dann sparen Sie sich bitte diesen Kommentar. Machen Sie Ihr Radio leise, gucken Sie sich in der Zeit einfach eins von den Videos an. Das dauert auch noch nicht mal so lange wie dieser Kommentar und es ist wahrscheinlich sogar erhellender als alles, was Sie jemals zu diesen Regierungsvideos lesen oder in diesem Fall hören werden. Vor allem ist es viel lustiger. Die Videos, die die Bundesregierung da hat machen lassen, die sind nämlich sehr lustig. Und sie sind noch mehr. Sie sind emotional, sie sind leicht verständlich und sie haben eine ganz klare Message. Bleibt zu Hause, weil zu Hause bleiben in diesen Corona-Zeiten überhaupt nicht peinlich und uncool ist, sondern wichtig, damit wir das mit diesem Virus in den Griff bekommen. Die Videos sind genau passend für ihre Zielgruppe, für junge Menschen, die viel im Netz unterwegs sind. Es handelt sich also um legitime und astreine Öffentlichkeitsarbeit. Tja, aber dann sind da diese Leute, die sich die Videos angucken, als ginge es um irgendeine Staatsaffäre. Diesen Menschen scheint Corona-bedingt sehr langweilig zu sein. So langweilig, dass sie ellenlang an einem Video rumkritteln, das nicht für sie gedacht ist, weil sie zu alt sind, und dick und breit alle wissen lassen, warum dieses Video total doof ist. Klar, natürlich, jede und jeder darf diese Videos blöd finden. Darf wie die Bild-Zeitung mit drei über 50-jährigen Historikern darüber sprechen, warum man als über 50-jähriger Historiker ein Video für 20-Jährige peinlich finden kann. Jede und jeder darf bei Twitter bemängeln, dass es in den anderthalb Minuten nicht um Einsamkeit, finanzielle Nöte, häusliche Gewalt oder die Sorgen der Gastronomen und Theatermacherinnen geht. Oder dass die Leute im Gesundheitswesen aber auch Heldinnen und Helden sind. Wie gesagt, das darf man alles denken und meinen. Aber wollen wir darüber wirklich groß diskutieren? Am Ende ist es doch einfach nur eine PR-Kampagne von vielen. Es sind nur ein paar lustige, kurze Videos. Und weil das so ist, ist es für mich persönlich eine sehr gute Nachricht, dass dieser Kommentar jetzt endlich auf die letzten Sekunden zugeht. Weil die Diskussion, um die er sich dreht, vor allem eins ist: reine Zeitverschwendung.
Meinte Christoph Sterz. Ja, mit dem Nichtstun. Dem von der Bundesregierung und führenden Virologen Geforderten ist es so eine Sache. Mancher, nicht nur Heranwachsender, füllt die freie Zeit mit Medienzeit, was ab einem gewissen Ausmaß nicht mehr so sinn- oder lustvoll ist. Diagnose: Mediensucht. Ann-Christin Pott hat sich mit einem Betroffenen unterhalten.
So Computerspiele gespielt habe ich eigentlich schon immer. Meinen ersten Gameboy habe ich wahrscheinlich in der Grundschule bekommen. Dann wurde das immer mehr. YouTube war am Ende sogar noch ein größeres Problem als das Spielen. Weil YouTube kann man auch passiv einfach nebenbei laufen lassen.
Marcel sitzt in seiner Einzimmerwohnung in Dortmund, als er das erzählt. Seinen Namen haben wir geändert. Die Dachgeschosswohnung ist recht neutral eingerichtet. Ein Schreibtisch, viele Bücher, Postkarten, ein selbstgemaltes Bild. Eine Spielkonsole ist nicht zu sehen. Auch kein Tablet oder Smartphone. Dass er mediensüchtig ist, war dem 21-Jährigen schon zu Schulzeiten klar.
Ich bin nach oben gegangen, habe mich an den Schreibtisch gesetzt, um Schularbeiten zu machen. Aber der erste Griff ging ans Handy. Und ich habe mir gesagt, ja, leg das Handy doch beiseite. Aber ich konnte es nicht beiseite legen. Und deswegen war mir da eigentlich schon klar, ey, du bist süchtig.
Marcel ist großer Fußballfan, wollte selbst Trainer oder Spieler werden. Beim Fußballspiel FIFA konnte er genau das sein. Stundenlang hat er die Fußballsimulation gespielt oder YouTube-Videos geguckt. Seine Noten haben sich verschlechtert. Marcel hat sich nicht getraut, Hilfe zu suchen oder mit seinen Freunden oder der Familie zu sprechen.
Ich hätte es mir gewünscht, aber ich konnte es einfach nicht, weil es mir unangenehm war und ich mich geschämt habe, mich als jemand gefühlt habe, der halt irgendwie kaputt ist und nicht richtig funktioniert, so wie es eigentlich in der Gesellschaft sein sollte.
Marcel schafft sein Abi und ist vor 2 Jahren nach Dortmund gezogen, um Sozialwissenschaften zu studieren. Eigentlich wollte er Sport studieren. Wegen Verletzungen konnte er den Sporttest aber nicht machen. Mit dem Umzug hat sich seine Sucht noch verstärkt.
In der Jugend war es einfach ein netter Zeitvertreib, weil ich mit meinen Freunden halt auch viel gespielt habe. Das halt super viel Spaß gemacht hat. Aber als ich dann alleine gewohnt habe, war das dann nicht mehr so ein gutes Gefühl, weil ich gemerkt habe, Mann, du willst doch eigentlich was anderes machen. Willst jetzt dein Leben lang hier in dieser Wohnung einfach nur zocken. Ist ja nicht schön.
Dem 21-Jährigen wird klar, dass er etwas ändern will, aber nicht kann.
Das ist wie so ein Strudel, der einen dann immer weiter reinzieht. Man vernachlässigt Aufgaben, soziale Einkapselung bis hin zu Depression, Antriebslosigkeit. Das kann bis zu suizidalen Gedanken führen. Man verliert halt alle Hobbys und man ist einfach grundlegend unzufrieden, weil man auch dann, wenn man mal nicht spielt, nicht die Erfolge hat, die man beim Spielen hat.
Irgendwann sagt Marcel sogar seinen Freunden ab, um Videos zu gucken oder zu spielen. Ihm geht es schlechter, bis er vergangenen Oktober zum ersten Mal über seine Mediensucht redet. Erst mit seiner Freundin, dann auch mit seinen Eltern. Sie wenden sich an die Bochumer Medienambulanz der LWL-Universitätsklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Ende Februar hat Marcel mit einer ambulanten Gruppentherapie begonnen, entscheidet sich dann aber für einen stationären Aufenthalt in einer Klinik im Saarland.
So, und das hat halt dann gut getan, weil man zum ersten Mal, seitdem man halt in der Isolation seines Zimmers war, nicht mehr alleine war mit seinem Problem. Klar kann man das der Freundin erzählen, klar kann man das den Eltern erzählen, aber so richtig verstehen tun das dann nur Leute, die das halt auch wirklich erlebt haben.
2,5 Monate lernt er in der Klinik mehr über sich selbst und die Mediensucht. Danach geht er weiter zur Gruppentherapie. Wenn er jetzt Verlangen nach Spielen oder YouTube hat, macht er stattdessen Musik oder geht spazieren, auch wenn das manchmal schwerfällt.
Aber dann in Momenten, wo ich dann alleine in meiner Bude hocke, ist es natürlich leicht, dann irgendwie den Gedanken zu verfallen, oh, wie gerne würde ich jetzt FIFA spielen.
Meinte der mediensüchtige Marcel in einem Beitrag von Ann-Christin Pott. Die deutsch-polnischen Beziehungen sind ja ganz besondere. Die Nachbarschaft war nie eine leichte, was auch mit der Sprachbarriere zu tun hat. Ein wenig Abhilfe schaffen, vielleicht so etwas kreieren wie eine grenzüberschreitende Identität, möchte Radio Swupfurt, ein freier Anbieter aus der Oder-Region, der jetzt eine UKW-Lizenz erhalten hat. Die freien Radios spielen ja eine ganz besondere Rolle in unserem Mediensystem, weil ganz im Sinne der Brechtschen Radiotheorie hier Bürger zu Empfängern und Sendern gleichzeitig werden. Unser Korrespondent Christoph Richter hat mit den Verantwortlichen von Radio Swupfurt gesprochen.
Radio Swupfurt, guten rano, willkommen, witamy serdecznie.
Radio Swupfurt in Frankfurt-Oder, das ist ein freies Radio in der Oder-Region im östlichen Brandenburg.
Swupfurt ist ein Kunstname und setzt sich zusammen aus Slubice, also Slub.
Slubice, muss man sagen,
ist die Nachbarstadt. Wir sind ja eine Doppelstadt, Frankfurt oder Slubice. Und aus diesen beiden Namen setze ich das zusammen. Swupfurt.
Erklärt Frank Bretag, der Vereinsvorsitzende von Radio Swupfurt. Das Ganze basiert auf einer Idee des Künstlers und Kulturwissenschaftlers Michael Kurzwelli. Denn mit der fiktiven Stadt Swupfurt soll die deutsch-polnische Region die Doppelstadt Frankfurt-Oder und Swubice zusammenwachsen.
Swupfurt ist auf der einen Seite ein geopolitischer Raum, der den klassischen Begriff des Nationalstaates ignoriert und sagt, wir sind hier ein gemeinsames Wir in Swupfurt und da gibt es nicht mehr wir, die Deutschen, und da sind die anderen, die Polen.
Das mediale Sprachrohr für die Region an der Oder, für das deutsch-polnische Grenzland, für die gemeinsame Identität rechts und links des Flusses ist Radio Swupfurt. Gesendet wird aus einer kleinen Wohnung in einem Altbau in der Frankfurter Innenstadt und es ist nach eigenen Angaben das einzige deutsch-polnische Radioprojekt. Ziel ist es, die Menschen beiderseits der Oder zusammenzubringen. In diesen Tagen hochaktuell, denn das europäische Medienprojekt Radio Swupfurt unterstützt polnische Frauen, die derzeit gegen das umstrittene Abtreibungsgesetz mobil machen. Radio Swupfurt bietet ihnen ein Podium, erklärt Frank Bretag. Er ist sowas wie der Chefredakteur und Intendant in Personalunion.
Wir bieten den Aktivistinnen die Plattform, damit sie zu ihren Leuten sprechen können, ohne dass es irgendwelche Sanktionen gegen sie gibt. Weil das kann man in Polen nicht machen, ja, aber bei uns kann man es eben machen.
Das sei politisch eine höchst heikle Angelegenheit, weshalb Bretag auch keinen Namen nennen will, wer von polnischer Seite mit dabei ist.
Wir kriegen die Podcasts und die werden dann bei uns über unseren Sender verbreitet.
Derzeit gestalten etwa 30 Radiomacherinnen und Radiomacher das Programm von Radio Swupfurt. Alles Laien. Einer von ihnen ist Bernd Schwarz, Rentner, und nennt das Ganze
ein verrücktes Projekt von Verrückten mit der Idee, die Völkerverständigung zu fördern. Klingt blöd, aber ist so wirklich so gemeint. Und für mich ist es ganz wichtig, die Kultur der beiden Völker zusammenzubringen. Das ist für uns ganz wichtig.
Hören kann man Radio Swupfurt natürlich im Internet, aber auch über das Kabelprogramm und demnächst auf UKW. Dafür hat man jetzt eine Förderung von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg bekommen, sodass man demnächst das Programm von Radio Swupfurt zwischen 18 und 24 Uhr auf der UKW-Frequenz 91,7 MHz in Frankfurt-Oder ausstrahlen kann. Ein weiterer Schritt hin zu einer Professionalisierung, sagt Radiomacher Frank Bretag. Doch das könne nur ein Zwischenschritt sein, denn eigentlich wolle man auch gern festes Personal einstellen. Dafür bräuchte man allerdings eine institutionelle Förderung, wie es die Medienanstalt Sachsen-Anhalt praktiziert. Das unterstützt das freie Radio Korax in Halle an der Saale mit jährlich knapp 200.000 Euro, wovon auch 2,5 Stellen bezahlt werden.
Selbstverständlich würden wir uns das wünschen. Da kämpfen wir ja schon über Jahre, aber wir sind jetzt erstmal glücklich.
Dass es mit der UKW-Verbreitung klappt, schiebt Bretag noch hinterher. Seit 2015 sendet Radio Swupfort. Theoretisch können etwa 70.000 Haushalte das Programm von Radio Swupfort hören. Praktisch liege die Reichweite aktuell aber im einstelligen Tausenderbereich. Doch am Ende seien Quoten völlig unwichtig. Viel wichtiger sei es, sagt Bretag noch, mit Radio Swupfort ein Medium für eine grenzüberschreitende und weltoffene Bürgergesellschaft zu schaffen. Man wolle letztlich eine Stimme für eine gemeinsame Identität in der Oder-Region sein, egal ob man aus Deutschland, Polen oder sonst woher komme, sagt Michael Kurzwelli, der Ideengeber der europäischen Doppelstadt Swupfort.
Das Radio ist ein wichtiger Baustein dafür und jeder, der da mitmacht, jeder Einzelne bringt etwas dazu ein.
Freies Bürgerradio Swupfort.
In einem Beitrag von Christoph Richter. Und dann haben wir noch das für Sie.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, mein Name ist Sebastian Beutler. Ich bin Redaktionsleiter bei der Sächsischen Zeitung in der Redaktion Görlitz-Niesky. Und wir beschäftigen uns heute mit der Baumaktion in Görlitz. Die Stadt stellt 3 Weihnachtsbäume auf, so viele wie noch nie, um den ausgefallenen Christkindlmarkt ein wenig auszugleichen. Und diese 3 Weihnachtsbäume werden von Görlitzern gespendet. Und heute werden sie aufgestellt und morgen lesen Sie das in der Zeitung.
Und das war Medias Res für heute. Doch Sie können uns natürlich immer und überall nachhören über unsere DLF-Audiothek-App und auch unserem neuen Podcast eine Chance geben. Nach Redaktionsschluss heißt er. Und in der aktuellen Folge geht es um Rassismus in den Medien. Und zu dem Thema hat uns diese Hörerin inspiriert.
Mit der Flüchtlingspolitik seit 2015 wird immer deutlicher, dass die Medien immer einseitig berichten und kaum positive Berichterstattung machen über Flüchtlinge oder über Muslime. Wie beispielsweise Dokumentationen über Dschihadisten oder Dokumentationen über IS-Kämpfer. Ja, die Gefahr, die ist groß, aber die geht nicht von mir aus. Und wenn ich dann draußen bin und wegen meiner Kopfbedeckung oder wegen meines Glaubens irgendwie benachteiligt werde, dann trifft mich das schon. Und da gebe ich den Medien die Schuld natürlich.
Das Ergebnis unserer Diskussion nach Redaktionsschluss auf Hörerinnenanregung können Sie anhören im Podcast-Anbieter Ihrer Wahl oder über unsere DLF-Audiothek-App. Und wenn Sie auch selber eine Frage haben, die Sie gerne mit uns diskutieren möchten, dann schreiben Sie uns doch bitte an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de, nachredaktionsschluss in einem Wort. Vielleicht kommen wir ja dann ins Gespräch. Bis auf bald, sagt Brigitte Beetz.